Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Bilder wie dieses sind für die Ukraine genauso wichtig wie für Russland, auch wenn sie unterschiedlich gedeutet werden. Die Männer, die hier transportiert werden, sind für die Ukraine Helden, weil sie seit Monaten das umkämpfte Stahlwerk in Mariupol verteidigten, eines der großen Symbole in diesem Krieg. Für Russland sind sie Gefangene, für manchen gar Kriegsverbrecher. Während der ukrainische Präsident auf einen Gefangenenaustausch hofft, wollen russische Politiker diese Ukrainer vor Gericht stellen oder für sie gar die Todesstrafe wieder einführen. Birgit Firnig.
Lange haben sie im belagerten Azov-Stahlwerk ausgeharrt. Nun haben sie aufgegeben und befinden sich in russischer Gefangenschaft. Rund 260 ukrainische Soldaten, unter ihnen mehr als 50 Schwerverletzte. Die Verletzten sind nach russischen Angaben zur medizinischen Behandlung nach Nowoasowsk gebracht worden, die anderen Soldaten in die Nähe von Donetsk. Beide Ortschaften werden von pro-russischen Separatisten kontrolliert. Ihr Mann ist noch immer im Stahlwerk. Er gehört zum Azov-Regiment, dem Russland Rechtsextremismus vorwirft und könne deshalb nicht auf die Gnade der Russen hoffen, befürchtet sie. Was jetzt aus unseren Männern wird, ist unklar. Es ist bekannt, mit welcher Härte Russland gegen Kämpfer des Azov-Regiments vorgeht. Es ist klar, dass Mitglieder des Azov-Regiments schlechter behandelt werden als andere Soldaten der ukrainischen Streitkräfte. Trotzdem hoffe ich, dass sie evakuiert und leben werden, denn schließlich sind auch sie Teil der ukrainischen Armee. Mehrere hundert Soldaten sollen sich noch im Stahlwerk befinden. Die ukrainische Führung betont, die Kämpfer hätten dem Land wichtige Zeit verschafft, um den Vormarsch der russischen Truppen an anderen Orten zu stoppen. Präsident Selenskyj setzt auf einen Gefangenenaustausch. Wir hoffen, dass wir unsere Männer retten können. Unter ihnen sind auch Schwerverletzte. Sie werden gerade behandelt. Ich möchte betonen, die Ukraine braucht ihre Helden lebendig. In Moskau sprach sich der Vorsitzende der russischen Staatsduma gegen einen Gefangenenaustausch aus und nannte die Gefangenen Nazi-Verbrecher. In Kiew dagegen appellierten Angehörige an den Papst, sich für die verbleibenden Soldaten im Stahlwerk einzusetzen. In der Ukraine werden sie weiterhin als mutige Helden angesehen.
Der Angriff Russlands hat Schweden und Finnland dazu bewogen, etwas Historisches zu tun, Mitglied der NATO werden zu wollen und ihre fast schon zur Selbstverständlichkeit gewordene Neutralität damit aufzugeben. In Finnland feiert das eine Brauerei mit dem Bier namens Otan, was im Finnischen Ich nehme heißt, aber eben auch der französische Name für NATO, Otan ist und für alle anderen auch rückwärts gelesen werden kann. Auf diesen Schritt der skandinavischen Länder anzustoßen, dagegen hätte auch die NATO nichts einzuwenden, wenn da nicht das NATO-Mitglied Türkei wäre. Aus Stockholm berichtet Christian Blenker.
Es ist eine wohlüberlegte Choreografie. Schwedens König empfängt den finnischen Präsidenten Niinistö in Stockholm. Und dabei macht Karl der 16. Gustav etwas, was er eigentlich nie macht. Er wird politisch und unterstützt den NATO-Antrag der schwedischen Regierung. Es ist ein historischer Schritt, den wir Seite an Seite mit unserem verbrüderten Nachbarn machen. Zwischen Schweden und Finnland passt heute kein Blatt. Außenministerin Linde ist am Morgen die Erste, die den förmlichen Antrag unterschreibt. Doch der feierliche Moment wird getrübt. Alle 30 NATO-Staaten müssen dem Antrag zustimmen und der türkische Präsident Erdogan droht mit seinem Veto. Es gibt PKK-Terroristen in ihrem Parlament. Wie kann ich Schweden da trauen? Schwedens Ministerpräsidentin Andersson kontert mit skandinavischer Gelassenheit. Die Türkei stellt sich damit gegen das, was viele andere NATO-Länder wollen, nämlich einen schnellen und geschmeidigen Prozess. Geschmeidig lief es derweil in Finnland. Mit einer großen Mehrheit spricht sich das Parlament in Helsinki für den NATO-Antrag aus. Ich sehe unseren Prozess seit Frühling als einen Triumph für die Demokratie.
Triumph für Demokratie in Finnland.
Auf dem Weg zur NATO sollen nun auch die USA helfen. Am Donnerstag reisen beide zu US-Präsident Biden.
Zur deutschen Politik und einer Partei, die in einigen Bundesländern zu verwelken droht. In Düsseldorf hat es die AfD am Sonntag gerade eben noch in den Landtag geschafft. In Kiel eine Woche vorher aber flog sie raus. Das lässt die ohnehin dauerhaft streitende Partei nun noch nervöser werden. Und einige haben den Schuldigen ganz oben ausgemacht an der Spitze. Noch während Parteichef Tino Chrupalla am Montag eine Pressekonferenz gab und Disziplin anmahnte, forderten ihn Mitglieder des Bundesvorstands zum Verzicht auf eine erneute Kandidatur auf. Er spalte, er sei führungsschwach und deutlich zu russlandfreundlich, so der Vorwurf. Über den Aufstand in der AfD berichtet Martin Schmidt.
Es ist ein Besuch, der Chrupalla noch heute nachhängt. 1,5 Jahre ist das her. Der russische Außenminister empfängt den AfD-Fraktionsvorsitzenden. Lavrov dürfte es gefallen haben. Chrupalla beklagt sich bei ihm, seine Oppositionspartei werde in Deutschland diffamiert. Die Russland-Sanktionen würden auch seiner ostdeutschen Heimat schaden. Und dann noch der Dank.
Und ich finde es auch und wir auch insgesamt wichtig, dass wir 30 Jahre Wiedervereinigung, die wir dieses Jahr feiern, und wir sehr wohl auch den russischen Bezug und auch die russische Leistung da groß anerkennen. Deswegen bedanken wir uns.
Von einer Russlandnähe Chrupallas sprechen sie noch heute in der Partei. Verstehen das nicht. Vor allem seit Kriegsbeginn. Seitdem bröckelt seine Akzeptanz im Westen deutlich. Auch wegen Sätzen wie diesem.
Auch ich kritisiere die Kriegsrhetorik von Herrn Lavrov. Genauso wie ich die Kriegsrhetorik von deutschen Politikern scharf kritisiere.
Man kann keinen Kriegstreiber vergleichen mit den deutschen Politikern. Das geht nicht.
Chrupallas Gegner werden lauter. 4 Wochen vor den Neuwahlen der AfD-Führung. Allen voran Vorstandsmitglied Kota. Gerne verweisen sie auf Chrupallas Bilanz. Seit er im Amt ist, bei allen Wahlen mit der Partei verloren. 9 Landtags, 1 Bundestagswahl.
Die Situation ist, sag ich mal, schon so weit auch in eine Sackgasse gefahren, dass ich der festen Auffassung bin, dass es für unsere Partei gut wäre, wenn neue Köpfe an die Spitze kommen.
Eigentlich hatten seine internen Gegner ihn lange akzeptiert. Chrupalla, den Malermeister. Als ostdeutsches Gesicht der AfD galt er an der Spitze als gesetzt. Doch jetzt muss er kämpfen um die Macht, wehrt sich auf seine Art.
Das ist wie früher beim Camping. Ich vergleiche das immer so, da haben sich immer diejenigen beschwert, dass es nass im Zelt ist. Und das waren diejenigen, die auch ins Zelt hineingepinkelt haben. Und das muss aufhören.
Doch noch einer sorgt dafür, dass Chrupalla nicht ins Trockene kommt. Ausgerechnet Björn Höcke, rechts ganz außen, der Chrupalla einst Mehrheiten organisiert hat.
Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, Stefan Brandner im Bundesvorstand auch Gesellschaft zu leisten in der nächsten Legislatur, vielleicht die Parteiführung auf Bundesebene auch mitzuprägen. Dafür brauche ich eure Stimme.
Und er könnte es dieses Mal ernst meinen mit der Kandidatur. In Berlin hat er darüber schon mit mehreren Abgeordneten gesprochen.
Wenn Herr Höcke meint, er müsse als Bundessprecher antreten und wir hätten eine Einerspitze, dann wird er gegen Tino Chrupalla antreten müssen.
Noch stärken ihm einige wie Co-Fraktionschefin Weidel öffentlich den Rücken. Doch Chrupalla sei dünnhäutiger geworden, heißt es. Und da ist noch dieses Gerücht. Er könnte sich nach Sachsen flüchten, zurück in die Heimat, dort Spitzenkandidat werden.
Können wir ihn jetzt alles fragen? Zugeschaltet ist mir jetzt Tino Chrupalla, Bundessprecher der AfD und einer der Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag. Guten Abend, Herr Chrupalla.
Schönen guten Abend, Frau Mierzka.
Was würden Sie wohl einem Parteichef raten, unter dessen Vorsitz die Partei bei 9 Landtags- und 1 Bundestagswahl verloren hat? Einfach weitermachen?
Nein, das geht nicht ums Weitermachen. Wir werden natürlich genau das in dem nächsten und neuen Bundesvorstand analysieren. Man muss natürlich gleichwohl sagen, dass ich bei den letzten Wahlen nicht alleiniger Bundesvorsitzender war. Ich bin jetzt seit 15 Wochen alleiniger Bundesvorsitzender. Von den letzten 10 Wahlen war ich Co-Vorsitzender mit Jörg Meuthen. Also auch das sollte man in die Analyse mit hinein bedenken.
Worin liegt denn in Ihren Augen der Abwärtstrend der AfD?
Ja, wir haben uns natürlich jetzt genau angeschaut, auch gerade die letzten Landtagswahlen in den westlichen Bundesländern, natürlich auch mit den Verlusten im Osten, die gab es ja durchaus auch. Und das ist ja das, was wir jetzt in dieser Analyse auch in der Nachwahlbefragung mit sehen werden, dass wir natürlich ein Stück weit auf die Protestwähler nicht mehr zählen können, die sich zurück in die Nichtwähler, so haben wir es ja auch in Nordrhein-Westfalen gesehen, und dass wir natürlich programmatisch neue Akzente und auch neue Punkte setzen müssen, wie zum Beispiel die Themen Inflation, auch die soziale Frage muss geklärt werden, Renten, das sind, denke ich, die nächsten Dinge, die wir thematisieren müssen, oder auch genauso auch wie die Energiesicherheit. Ich denke, da müssen wir stärker den Fokus drauf legen, und das müssen wir natürlich auch an den Wähler bringen, dass wir auch als Alternative wieder wahrgenommen werden.
Alexander Wolf aus dem Bundesvorstand sagt, Ihre allzu freundliche Position Russland gegenüber sei mitverantwortlich für das schlechte Wahlergebnis. Vergleichen Sie ernsthaft die russische Kriegsrhetorik mit der deutschen?
Wissen Sie, wenn von diesen Positionen gesprochen wird, die angeblich ich natürlich vertrete als Sprecher der Partei und auch als Bundesfraktionsvorsitzender, dann sind das nicht die Meinung, die privaten Meinung von Tino Chrupalla, sondern sind das Mehrheitsmeinungen, die in der Fraktion getroffen werden, mit über 90% Zustimmung der Fraktionsmitglieder, die diese Position auch teilen, genauso wie die von der Partei. Und was natürlich auch neu ist, und das mache ich in der Tat besser als zuvor Jörg Meuthen, dass ich auch die Landesvorsitzende mit einbeziehe in diese Positionierung, und da habe ich die Rückenstärkung zu diesen Dingen, die wir zu Russland natürlich auch sagen. Wir wollen hier die deutschen Interessen in den Vordergrund rücken. Das ist auch die Aufgabe, die ich als Bundessprecher hiermit vertrete. Und die vertrete ich auch als deutscher Politiker, denn ich bin von deutschen Bürgern gewählt worden. Und hier geht es natürlich auch um die Sanktionspolitik, die Deutschland mehr schadet als zum Beispiel den Russen.
Darüber kann man ja auch streiten, aber alle, die Sie gerade aufgezählt haben, sind mit Ihnen der Meinung, dass man die Rhetorik eines Kriegstreibers, eines Aggressors vergleichen darf mit dem Land, das Opferland, nämlich die Ukraine, dass das angegriffen wird, verteidigt und unterstützt? Kann man das vergleichen?
Wissen Sie, ich habe ja diese Vergleiche gar nicht aufgemacht, das machen Sie ja jetzt gerade. Wenn ich aber die Rhetorik zum Beispiel von dem ukrainischen Botschafter sehe, der auch unseren Staatsoberhaupt zum Beispiel beschimpft, öffentlich, aber auch den Bundeskanzler, dann frage ich mich in der Tat, warum sich die deutsche Politik nicht auch gegen diese Aussagen öffentlich sogar wehrt. Also wo ist dann eigentlich die Souveränität Deutschlands geblieben, wenn wir uns das auch als Politiker, auch als Regierung gefallen lassen? Und das ist das, was ich angesprochen habe und was ich in der Form der Kriegsrhetorik insgesamt nicht gut finde. Ich bin der Meinung, wir brauchen in diesem Land unbedingt eine Friedensrhetorik, damit wir auch diesen Konflikt endlich lösen können, damit es wieder Frieden in Europa gibt.
Sie hatten doch lange Zeit gute Kontakte nach Moskau. Nutzen Sie eigentlich diese derzeit?
Ich nutze diese Kontakte aktuell nicht. Ich denke, das ist auch in der jetzigen Situation nicht angebracht. Ich würde mir natürlich sehr wohl wünschen, wenn natürlich Regierungsvertreter auch nach Kiew eingeladen werden, und das ist ja, hat ja mittlerweile inflationäre Züge angenommen, dass man dann auch weiterreist nach Moskau, um auch mit der Gegenseite eben genau diese Probleme andiskutiert und auch über diese Konflikte diskutiert und auch versucht auf dem diplomatischen Weg, und das ist eigentlich das, mit dem man eigentlich diesen Konflikt nur lösen kann, auf dem diplomatischen Weg diesen Krieg endlich zu entschärfen, beziehungsweise auch so schnell wie möglich zu beenden.
Das hat, glaube ich, der Bundeskanzler vergangenen Freitag zuletzt mit Putin telefoniert. Aber ich bin gerade hellhörig geworden, als Sie von Frieden geredet haben. Und das ist ein Satz, der uns aufgefallen ist. Wir sind die einzig wahrnehmbare Friedenspartei, haben Sie gestern gesagt. Wie kommen Sie denn auf diese Idee?
Ja, ich finde schon in der Form, dass die deutsche Regierung, aber auch die Parteien wie zum Beispiel die Grünen oder auch die FDP sich an Waffenlieferungen, an schweren Waffenlieferungen beteiligt, dass das nicht dazu beiträgt, dass wir diesen Konflikt schnell lösen können. Das ist genau der Punkt, und da sind wir die einzig wahrnehmbare Partei, die genau davor warnt und natürlich auch das kritisiert, dass man eben mit weiteren Waffenlieferungen, die im Übrigen fast 50% der Bevölkerung ebenso als kritisch ansehen, eben damit diesen Konflikt nicht lösen können. Wir möchten nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Ich möchte nicht eines Morgens aufwachen und Deutschland befindet sich im Dritten Weltkrieg. Und diese Entscheidung haben wir leider mit der Lieferung von schweren Waffen abgegeben, und zwar an Russland. Also wir selbst können überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form als neutraler Vermittler auftreten, um diesen Konflikt zu entschärfen. Das ist das, wovor ich immer wieder warne, und im Übrigen nicht nur ich allein.
Aber Herr Chrupalla, nochmal Friedenspartei, das ist ja schon ein bisschen lustig, dass Sie jetzt gegen Wettrüsten wettern, obwohl die AfD immer ein Aufrüsten der Bundeswehr gefordert hat.
Also wir müssen mal ein bisschen unterscheiden in der Wortwahl zwischen Aufrüsten und einer guten Ausstattung der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee und ich bin sehr wohl dafür, dass die Bundeswehr auch finanziell so aufgestellt ist, dass sie verteidigungsfähig ist. Und wir haben von vielen Militärexperten gehört, dass sie eben das aktuell nicht ist. Und das werden wir auch als AfD-Fraktion immer unterstützen, dass die Bundeswehr die finanziellen Mittel bekommt, die sie benötigt, um natürlich auch verteidigungsfähig zu sein und auch dem natürlich immer wohlwollend zustimmen, wenn es diese Anträge gibt, damit wir eben eine starke Bundeswehr auch haben, die aber auch die Anerkennung in der Bevölkerung genießt. Und das ist ja die letzten Jahre auch unter Bundeskanzlerin Angela Merkel eben immer mehr ins Gegenteil gerückt worden, dass man die Bundeswehr immer mehr auch zu Sparmaßnahmen genutzt hat, um hier Politik zu betreiben. Und das ist das, wogegen ich auch vorgehe, wo ich auch als Parteichef und natürlich auch als Fraktionschef dafür einstehe, dass wir die Bundeswehr dementsprechend auch ausstatten.
Schauen wir zum Schluss noch auf Ihre Bilanz. Also 10 Wahlen ohne Erfolge, dann dieser Streit auch um die Haltung zu Russland. Und nun kommt auch noch Björn Höcke um die Ecke und könnte Sie vom Thron stoßen. Warum tun Sie sich das eigentlich an und kandidieren erneut als Bundessprecher, wenn Sie doch zu Hause in Sachsen auch viel leisten könnten, wie wir hören?
Ich leiste in Sachsen auch viel. Ich leiste natürlich auch viel in Berlin. Ich bin gern Bundessprecher, es ist ein Ehrenamt und ich mache das auch wirklich mit Freude und mit Liebe. Und das werde ich auch weiterhin, zumindest meine Person, werde ich auch der Partei zur Verfügung stellen. Und wenn Sie jetzt auch immer nur von Misserfolgen gesprochen haben, ich muss sagen, ich bin Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl in Sachsen gewesen und habe diese Wahl als Spitzenkandidat mit meinen vielen ehrenamtlichen Parteifreunden in Sachsen gewonnen. Wir haben dort starke Ergebnisse erzielt und das wird auch in Zukunft so sein. Und wir wollen diese Ergebnisse auch in den alten Bundesländern platzieren, dass wir dort zweistellige Ergebnisse einfahren. Dafür werbe ich, dafür kämpfe ich. Ich möchte diese Disziplinierung auch in die Partei bringen. Und deswegen werde ich mich auch als Bundesvorsitzender wieder zur Verfügung stellen.
Der Parteitag in 4 Wochen dürfte jedenfalls spannend werden und wenig von Zeltlagerromantik haben, schätze ich mal. Danke, Herr Krupalla, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Wahlniederlagen der AfD und die Verantwortung des ersten Mannes in der Partei. Die Meinung von Juli Kurz vom Norddeutschen Rundfunk.
Es zirkuliert in diesen Tagen in AfD-Kreisen eine gestaltete Grafik. Säuberlich werden da alle 10 Wahlen aufgelistet, bei denen die AfD zuletzt verloren hat. Darunter der ironische Schriftzug Glückwunsch und ein Foto von Tino Chrupalla. Die AfD wäre nicht die AfD, wenn diese Attacke nicht aus den eigenen Reihen käme. Nichts Neues also am AfD-Horizont. Die AfD zerlegt sich weiter. Parteichef Chrupalla, der gerne mal die Attitüde an den Tag legt, was habe ich damit zu tun, mag auf Pinkler beim Campen verweisen, die sich hinterher über die Nässe im Zelt beschweren. Verantwortung für die Niederlagen trägt Chrupalla trotzdem. Als Parteichef, der eine russlandfreundliche Haltung hat, stilisiert er die AfD zuletzt zur Friedenspartei. Die AfD, die Pazifisten. Wirklich? Manch Wähler im Westen schreckte die russlandfreundliche Position ab. Aber auch sonst gelingt es dem AfD-Chef nicht, die Partei auf einen klaren Kurs mit neuen Themen zu setzen. Im Bundestag hat die AfD die Rolle der größten Oppositionspartei nicht nur anzahlmäßig der CDU überlassen. Es fehlt an einer klaren Führungsfigur, wie sie einst Gauland für die Fraktion war. Und dann scheint Chrupalla jetzt das auf die Füße zu fallen, was noch jedem AfD-Parteichef zum Verhängnis wurde, das rechtsextreme Lager. Chrupalla hat sich vom Flügel tragen lassen, sich nie distanziert. Nun ist der Flügel so mächtig geworden, dass er in Erwägung zieht, selbst nach der Macht zu greifen. Björn Höcke könnte Chrupalla vom Thron stoßen, in jedem Fall aber treiben. Im Westen mag auch diese Aussicht zum Abwärtskurs beigetragen haben. In der DNA der AfD aber wäre das zumindest ein stringenter Kurs. Weitergehen, rechtsextrem.
Die Meinung von Juli Kurz. Die Regenbogenfahne ist nicht nur in der Community der Lesben und Schwulen seit Jahrzehnten ein Zeichen für buntes Leben und deshalb Teil einer vielfältigen Gesellschaft. Keine Sensation eigentlich. Doch als sie heute am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit vor dem Bundesinnenministerium gehisst wurde, da gab es schon besondere Blicke. Weil die Fahne vor dem Haus das erste Mal hing? Oder ein Indiz dafür, dass es an vorurteilsfreier Offenheit immer noch mangelt. Elin Halvorsen hat mittendrin in Kiel einen Transmann bei seiner Ausbildung zum Polizisten begleitet und dabei erfahren, wie ihm begegnet wird.
Für Ben Höhn wird ein Traum Wirklichkeit. Seit seiner Kindheit will er zur Polizei, nun wird er Kommissar bei der Wasserschutzpolizei. Keine Selbstverständlichkeit, denn Ben Höhn wurde in einem weiblichen Körper geboren. Er ist Transmann.
Also das ist auf jeden Fall richtig schön, jetzt so diesen Meilenstein erreicht zu haben mit all dem, was eben davor kam.
Seit August letzten Jahres studiert er in der Polizeischule Altenholz. Der Weg dorthin war nicht leicht. Da war die medizinische Untersuchung, die Unsicherheit der Ärztinnen und Ärzte. Auch sein Coming-out im Studium, eine Hürde, über die Ben Höhn sich lange Gedanken gemacht hat. Er outet sich zu Studienbeginn per WhatsApp im Klassenchat.
Aber natürlich hat man schon irgendwie Bedenken, dass da niemand was schreibt und niemand darauf reagiert und das dann total seltsam ist. Von daher hatte ich natürlich schon irgendwie auch Angst davor. Und ich hatte auch Angst davor, dass die Leute nichts mit mir zu tun haben wollen.
Ben Höhns Mitstudierende haben mit seiner Transgeschlechtlichkeit aber überhaupt kein Problem.
Also es war klar überraschend, gerade weil, wenn man Ben sieht, erkennt man es einfach überhaupt nicht.
Ich glaube, viele haben einfach die Erfahrung einfach nicht, die kennen das einfach nicht. Früher war es auch verboten, es waren Straftaten. Und für die ist das einfach nicht normal, für uns ist es normal. Es ist einfach eine Generationsfrage.
Die Polizeidienstvorschrift hat sich im Januar 2021 geändert. Vorher war allen Ernstes noch geregelt, dass bei männlichen Bewerbern mindestens ein funktionierender Hoden, bei weiblichen Bewerberinnen Eierstöcke vorhanden sein müssen. Dadurch wurden Transpersonen vom Polizeidienst ausgeschlossen.
Man hat diese Dienstvorschrift geändert, man hat diesen Passus mit den Hoden rausgenommen. Und es befinden sich nach meinem Dafürhalten keine Merkmale mehr in dieser Dienstvorschrift, die transgeschlechtliche Menschen vom Polizeidienst ausschließen.
Trotzdem stellen nicht alle Bundesländer Transpersonen ein. Einige legen die Formulierung, Polizeibeamtinnen müssen über einen längeren Zeitraum ohne Medikation auskommen, so aus, dass dies auch für die Hormongabe gilt, auf die Transpersonen dauerhaft angewiesen sind, so wie Ben Höhn. Er stellt mit etwa 14 Jahren fest, dass er anders ist. Die Schulzeit für ihn eine Tortur.
Ich kann mich eben noch sehr gut erinnern, dass damals in der Schule das eben nicht so einfach war, gerade so beim Beginn meines Weges, dass die Lehrer auch und Lehrerinnen gar nicht wussten, auf welches Klo darf sie, er jetzt gehen und ich dann dementsprechend auch selber es nicht wusste. Und als ich mich dann bei den Jungs umziehen wollte, da wurde das eben nicht erlaubt.
Heute duscht er ohne Angst mit seinen Mitschülern in einem Raum, fühlt sich auf der Polizeischule in Altenholz akzeptiert. Trotzdem erlebe er noch diskriminierende Regelungen durch das aktuelle Transsexuellengesetz.
Durch dieses Gesetz muss man eben, wenn man seinen Geschlechtseintrag ändern möchte, oder auch seinen Namen, wenn man Operationen haben möchte, muss man ja Gutachten über sich ergehen lassen. Das kann man wirklich so sagen. Also ich habe mich gefühlt wie ein Tier, was gleich zur Schlachtbank geführt wird und sich irgendwie begutachten lassen muss. Muss da die intimsten Fragen beantworten, die auch irgendwie nichts mit dem Thema so richtig zu tun haben. Und das empfinde ich immer noch als sehr diskriminierend.
Ben Höhn hofft, dass die Bundesregierung das derzeitige Transsexuellengesetz schnell abschafft und in ein Selbstbestimmungsrecht ändert.
Ja, und genau darüber will ich sprechen mit Sven Lehmann, dem Staatssekretär im Bundesfamilienministerium und Beauftragtem der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Man könnte auch einfach sagen Queer-Beauftragter. Hallo, guten Abend, Herr Lehmann.
Guten Abend, Frau Mioska.
Wir haben es gerade gehört, der Polizist und Transmann fordert, das Transsexuellengesetz abzuschaffen, das Menschen zwingt, intimste Dinge preiszugeben. Können Sie ihm da Hoffnung machen?
Ja, das kann ich. Die aktuelle Bundesregierung hat als Ziel, das Transsexuellengesetz endlich nach über 40 Jahren abzuschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen, weil dieses Transsexuellengesetz, wir haben es gerade eben ja gesehen, verletzt die Würde des Menschen. Dort müssen intimste Dinge gegenüber Ärztinnen und dem Staat preisgegeben werden. Und das wollen wir ändern zugunsten von würdevollen und selbstbestimmten Verfahren.
Noch vor der Sommerpause?
Also wir haben das feste Ziel, noch vor der Sommerpause die Eckpunkte zu diesem neuen Gesetzentwurf vorzulegen, um dann nach der Sommerpause ins Gesetzgebungsverfahren einzusteigen. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen darauf warten und deswegen sind wir als Bundesregierung da auch sehr entschlossen, das jetzt zügig anzugehen.
Eine bessere gesetzliche Grundlage könnte den Transsexuellen helfen, aber man kann schlecht per Gesetz die Vorurteile und den Hass gegenüber allen Queeren abschaffen.
Das ist absolut richtig. Wir haben ja beispielsweise auch nach der Ehe für alle vor einigen Jahren immer wieder gehört, jetzt habt ihr ja eigentlich alles erreicht. Fakt ist aber, dass wir in dieser Gesellschaft bei allen Fortschritten noch immer massiv Diskriminierung bis hin zu Gewalt haben. Wir haben die neuen Zahlen, dass jeden Tag es bis zu 3 Hasskriminalitätsübergriffe gegen queere Menschen gibt. Das heißt, wir haben anscheinend noch sehr, sehr viel zu tun, damit in dieser Gesellschaft alle Menschen verschieden sein können, aber eben frei und sicher leben. Und das ist anscheinend noch eine Daueraufgabe, die wir uns aber auch tatsächlich vorgenommen haben.
Was ist denn zum Beispiel konkret zu tun? Das Hissen der Regenbogenfahne heute vor dem Innenministerium ist sicherlich ein Zeichen, aber fehlt es nicht einfach an klassischer Aufklärung?
Ja, solche Symbole wie heute die Regenbogenfahnen sind sehr, sehr wichtig, gerade wenn Regierungsinstitutionen wie Ministerien das machen. Aber ja, das fängt natürlich an mit modernen Bildungsplänen, das fängt mit Schulbüchern an, wo es einfach normal ist, dass auch mal ein Mädchen sich in ein Mädchen verlieben kann oder dass transgeschlechtliche Menschen existieren und Rechte haben. Das heißt, wir haben von der Bildung bis hin zu Gesundheit und Innenpolitik viel zu tun. Und deswegen werde ich auch in diesem Jahr noch den Startschuss geben für einen bundesweiten Aktionsplan für die Akzeptanz dieser Vielfalt, weil wir haben da alle Ministerien, die was tun müssen, Bund und Ländern und Städte und Gemeinden. Das heißt, es ist ein Prozess, der für mehr Akzeptanz auch in dieser Gesellschaft sorgen soll.
Was meinen Sie, wie lange wird es wohl dauern, bis das Sprechen des Gender-Sternchens normal wird oder wird das nicht normal?
Also ich freue mich sehr, dass sehr, sehr viele das mittlerweile tun, um eben auch zu zeigen, wir anerkennen, dass es geschlechtliche Vielfalt in dieser Gesellschaft gibt und wir wollen das auch sichtbar machen. Das wird ja nicht verordnet, aber ich glaube, es gibt eine gesellschaftliche Bewegung, die einfach sagt, das hat was mit Respekt und mit der Anerkennung von Vielfalt zu tun. Und deswegen bin ich mal gespannt, wann sich das durchsetzt. Ich hoffe, dass das zügig der Fall sein wird.
Herr Lehmann, bei heterosexuellen Partnerschaften ist der Ehemann automatisch der Vater des Kindes seiner Frau, auch im Falle einer Samenspende. Bei lesbischen Ehen muss die zweite Mutter das Kind extra adoptieren. Wann wird diese Diskriminierung abgeschafft?
Das ist richtig beschrieben. Wir haben auch dazu im Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition auch uns vorgenommen, das anzugehen, weil es einfach nicht sein kann, dass ein Kind, das in eine Hetero-Ehe geboren wird, bessere Möglichkeiten hat als ein Kind, das in eine lesbische Ehe geboren wird. Da geht es also um die Gleichstellung, um den Schutz, um die Anerkennung der Rechte der Kinder. Und der Bundesjustizminister hat hier eine Reform angekündigt. Und ich bin da sehr guter Dinge, dass wir auch da in diesem Jahr den Gesetzentwurf sehen werden, weil auch da geht es um gleiche Rechte und vor allem um den Schutz der Kinder.
Sagt der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Städte und Gemeinden dürfen für private Übernachtungsgäste auch künftig eine Abgabe verlangen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Die Nachrichten mit Judith Rakers.
Die Richter in Karlsruhe wiesen damit Verfassungsbeschwerden von Hoteliers aus Hamburg, Bremen und Freiburg zurück. Die sogenannte Bettensteuer sei mit dem Grundgesetz vereinbar. Sie beträgt meist um die 5% des Übernachtungspreises und wird beispielsweise als Tourismusförderabgabe oder City Tax in zahlreichen Kommunen pro Person und Nacht erhoben. Die SPD will gemeinsam mit den Ampelpartnern viele Privilegien von Ex-Kanzler Schröder streichen. Das geht aus einem Antrag der Haushälter von SPD, Grünen und FDP an den Haushaltsausschuss hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Demnach sollen die Ressourcen aus dem Bundestag nur noch genutzt werden können, wenn Kanzler außer Dienst beispielsweise Schirmherrschaften übernehmen oder diplomatische Reisen unternehmen, also im Sinne ihres ehemaligen Amtes arbeiten. Gut eine Woche nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben die Sondierungsgespräche begonnen. Die Spitzen der CDU um Ministerpräsident Günther trafen sich zunächst mit den Grünen, im Anschluss mit der FDP. Günther sagte nach den Treffen, seine Partei würde die Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP im Grundsatz gerne fortsetzen. Diese sprachen sich jeweils für Zweierbündnisse mit der CDU aus. Trotz Corona-Krise und des Kriegs in der Ukraine haben die DAX-Konzerne Rekordgewinne erzielt. Besonders erfolgreich waren die Automobilhersteller. Stefan Wolf mit den Einzelheiten.
Die deutschen Konzerne profitierten vor allem vom Aufschwung in den USA. Dort zogen Umsatz und Gewinn besonders stark an und das trotz gestörter Lieferketten und einem Mangel an Computerchips. Die Autohersteller konzentrierten sich auf den Bau und Verkauf der teureren Modelle. Insgesamt stieg der Umsatz der DAX-Konzerne in den ersten drei Monaten des Jahres um 14% auf 445 Milliarden Euro. Der Gewinn sprang um 21% auf 52 Milliarden Euro hoch. Beide Zahlen, Umsatz und Gewinn, bedeuten einen neuen Rekord. Bei den Prognosen ist man in den Chefetagen zurückhaltend. Als größte Probleme gelten die stark gestiegenen Rohstoffpreise und die Corona-Lockdowns in China.
In Cannes ist heute das legendäre Filmfestival eröffnet worden und natürlich ist der Krieg in der Ukraine hier auch allgegenwärtig. Schon vor der Premiere des allerersten Festivals, 1946 war das, spielte Krieg eine unrühmliche Rolle. Denn ursprünglich wollten sich Kinomacher und Gäste bereits im September 39 an der französischen Riviera treffen. Die Plakate waren gedruckt, die Filme ausgewählt, da überfiel Nazi-Deutschland Polen. Erst ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs begann dann Cannes wirklich. Eine erfolgreiche Filmgeschichte, in der aufgrund der Weltlage jetzt sogar der Eröffnungsfilm einen neuen Titel bekam. Friederike Hofmann.
Draußen auf dem roten Teppich, Prunk und Glamour zur Eröffnung der Filmfestspiele. Drinnen im Saal bei der Zeremonie Politik und Standing Ovations. Zum Auftakt der Filmfestspiele die Überraschung. Eine Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky per Videoschalte. Sie haben es in Mariupol gesehen. Das Theater, das von einer russischen Bombe getroffen wurde. Das Theater war eines wie dieses, in dem Sie heute sitzen. Dort haben sich Menschen hin geflüchtet. Zelensky bekommt am Abend viel Applaus. Und in Cannes ist der Krieg in der Ukraine schon zu Beginn das bestimmende Thema. Der Eröffnungsfilm, eine Zombie-Komödie, hieß ursprünglich Z und erinnerte damit an das russische Kriegszeichen. Er wurde in Anbetracht des Krieges umbenannt in Coupé. Die Festivalleitung entschied, offizielle russische Delegationen sind ausgeschlossen. Wir müssen das klar trennen von den Russen, die Risiken eingehen, die sich gegen die Regierung auflehnen und die klar benennen, was da passiert. Regierungskritischen russischen Filmemachern steht Cannes aber offen. So zeigt der russische Theaterregisseur und Filmemacher Kirill Serebrennikov, der inzwischen in Deutschland lebt, seinen neuen Film Tchaikovskys Wife im Wettbewerb. In Russland saß er im Gefängnis, stand unter Hausarrest. Der bekannteste ukrainische Regisseur Sergei Lasnitsa hier in Cannes im vergangenen Jahr begrüßte das Vorgehen der Festivalleitung, offiziellen russischen Vertretern den Zugang zu verwehren, russische Künstler aber nicht prinzipiell zu boykottieren. Ich bin dagegen, russische Filme, Regisseure und russische Kultur grundsätzlich auszuschließen. Es sollte nicht die treffen, die weder Putin noch das Regime unterstützen oder selbst darunter gelitten haben. Lasnitsa wird mit seinem neuen Film in den nächsten Tagen in Cannes erwartet. Dass der Ukraine-Krieg so in den Fokus gerückt ist, findet er gut. Aber der Krieg in der Ukraine dauert bereits 8 Jahre. Ich wundere mich schon, warum diese Frage nicht vorher gestellt wurde. In Cannes werden neben Lasnitsa verschiedene ukrainische Filmemacher präsent sein. Die Festivalleitung sicherte der Ukraine ihre volle Solidarität zu. Cannes 2022 schon jetzt politischer als in vielen Jahren zuvor.
Und dann wartet Claudia noch auf uns. Wie könnte man denn einen Film über das Wetter von morgen nennen?
Oh, morgen das wird ruhiges Sommerwetter oder die Ruhe vor dem Sturm würde wahrscheinlich am besten passen. Denn Donnerstag und Freitag, da kann es wieder unwetterartige Schauer und Gewitter geben. Morgen wirklich ruhig, Sonnenschein, es wird heiß, vor allem nach Westen hin. Dann Donnerstag entwickeln sich im Laufe des Nachmittags regelrechte Unwetter, das heißt Starkregen. Hagel kann dabei sein, Sturmböen. Und Freitag dann über dem Norden und der Mitte diese heftigen Schauer und Gewitter. So sieht's zumindest im Moment aus. Es kann sich immer noch ein bisschen verschieben. Da gucken wir morgen übermorgen drauf. Aber dann besteht wieder die Gefahr von eben heftigen Entladungen von Gewittern, weil dann kältere Luft kommt. Heute Nacht wenige Tropfen, wenn überhaupt welche unterwegs sind. Ansonsten ziehen ein paar dichtere Wolkenfelder nach Osten. Es lockert auf. Morgen scheint dann häufig die Sonne, gibt in der Früh vielleicht so ein bisschen Nebel. Und im Laufe des Tages ein paar kompaktere Wolken nach Nordosten hin. Im Nordwesten sind einzelne wenige Schauer und auch Gewitter möglich. Die treffen aber wirklich nur wenige und sind nur ganz lokal begrenzt. Sonst viel Sonne bei Temperaturen von morgen früh. Meist 9 bis 17 Grad, also gut durchliften. Denn im Laufe des Nachmittags wird es heiß. Temperaturen steigen dann auf meist 22 bis 31 Grad, 20 Grad mit Seewind an Nord- und Ostsee. Und Donnerstag dann eben erstmal ein sonniger Start, danach von Westen her Schauer und Gewitter, die vor allen Dingen den Nordwesten und Westen betreffen werden. Zuvor Höchstwerte im Süden bis 31 Grad. Am Freitag dann über der Mitte und dem Norden örtlich wirklich sehr heftige Schauer und Gewitter, deren genaue Position wir dann erst morgen so ein bisschen genauer sehen können, wo das am Donnerstag und vielleicht auch Freitag genau langziehen wird. Mhm.
Danke, Claudia, für heute. Und von uns war's das. Das Nachtmagazin mit Anna Planken meldet sich heute um 0:20 Uhr. Ich sage Tschüss.